Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School. Dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School. Das System für Champions. Ein Hallo und ein herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Und wir sprechen, wie schon angekündigt, ausführlich über das 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps, schauen dabei auch auf die Nebenschauplätze, die dieses Wochenende geboten hatte. Wir waren auch noch vor Ort und sammelten dadurch ein paar Eindrücke von dem neuen Spa-Francorchamps-Kurs. Es wurde ja einiges umgebaut und auch ein bisschen an den Infrastrukturen etwas geändert. Und da blicken wir ebenfalls drauf, genauso auch wie auf die ADAC GT Masters. Sie kehrt an diesem Wochenende zurück aus ihrer Sommerpause und dabei schauen wir, wer an diesem Wochenende gute Chancen hat. Dabei, je nachdem, sogar die Führung von Yusuf Ovega und auch von dem Team, nämlich von dem US-Sportwagen-Team zu übernehmen, nämlich von Christian Engelhardt und Ayan Chan, gewinnen. Denn die drei sind nämlich punktgleich an der Spitze. Und da bleibt es weiter entspannt, genauso wie bei der IMSA. Die kehrt auch mehr oder weniger von ihrer längeren Pause in Anführungszeichen zurück. Zwar war diese nicht sehr lange in Anführungszeichen, denn so knapp ein Monat von dem letzten Rennen vom Lime Rock Park und jetzt zum Rennen von Road America. Aber ebenfalls da ist die Pause vorbei und da blicken wir ebenfalls drauf. Dann in unserem Blog des Vorschaus und willkommen erstmalig hier zum GT-Talk auf meinsportpodcast.de an diesem Mittwoch. Und wir starten rein, nämlich das Ganze, das 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps. Jules Gonon, Raffaele Marcello und Dani Junkadea, gleich drei Piloten aus dem ADAC GT Masters, gewinnen das Klassikerrennen aus den Ardennen oder von den Ardennen und machen damit eine Durststrecke von Mercedes AMG zunichte. Nämlich 9 Jahre mussten sie jetzt warten, nämlich der letzte Sieg 2013 beim Rennen vom 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps. Dabei gewann das Rennen damals das Mercedes-AMG-Team HTP Motorsport mit Bug, Schneider und Götz. Und das Ganze im Jahr 2013, eben 9 Jahre später, machen jetzt Marcello, Junkadea und Gounon wieder den Stern ganz hell in Spa-Francorchamps. Dabei hätte es beinahe nicht kommen sollen, denn dabei geht es nämlich um das Thema, nämlich der Rennunterbrechung, die ja dann später noch kam. Und dabei gab es nämlich immer Probleme mit dem Auto. Kurz vor der Unterbrechung sei nämlich die Pedalbox etwas locker gewesen und da hatte man eben Probleme, diese festzumachen. Dieses Problem war, während des Stints bewegten sich diese auf und ab. Zu diesem Zeitpunkt konnte man es nicht reparieren, weil mit Vollgas gefahren wurde, also unter grüner Flagge. Aber es nach kurzer Zeit, also etwa nach 3 Kurven, gab es eine Full-Gauss-Yellow-Phase, während diese es dann gemacht worden ist. Aber selbst während der Gelb-Phase konnte man dies nicht reparieren. Erst bei der Rotunterbrechung konnte man dies dann wieder befestigen nach dem Unfall von Matthew Pine. der in der Blanchiment seinen schweren Unfall hatte. Er konnte sein Gurt lösen und aus dem Auto aussteigen. Mit Hilfe der Mechaniker schaffte es dann Dani Junkadea, das Auto wieder ans Laufen zu bekommen, beziehungsweise das alles wieder in Ordnung zu stellen und damit auch unter roter Flagge dies dann wieder in Ordnung zu bringen. Das Ganze dann eben für die Mannschaft von Akkodis ASP. Und hätte man dadurch nicht reagiert oder wäre das zu einem späteren Zeitpunkt des Rennens aufgetreten, dann wäre es richtig zu einem Problem gewesen. Deshalb wirklich stark. Ein Thema war natürlich auch das Thema nämlich der Strategie. Nämlich Rowe Racing war, ich sage jetzt mal, ein Meister dessen, wie man dort agiert hat. Man ging viel in die Box, gerade unter den Full-Course-Yellow-Phasen. Und das haben viele dann auch irgendwann nachgemacht. Wenn wir auch nochmal in die Ergebnisliste reinschauen, das 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps, da fällt dann schon ziemlich stark auf, wie es dort gelaufen ist. Nämlich das Ganze nach dem 1 und 2 von Mercedes-AMG. Die hatten aber im Vergleich zur Rowe-Mannschaft zwei Boxenstops weniger. Rowe hat immer ziemlich gegambelt, was die Boxenstops anging. Dann natürlich war auch ein Thema natürlich das Safety Car, was zum Ende oder in der Schlussphase des Rennens dann kam. Und es eigentlich zu keiner wirklichen Full-Course-Yellow-Phase mehr kam. Akkodis ASP und auch KCMG haben reagiert. Diese sind unter diesem Safety-Car dann in der letzten Runde reingekommen, während hingegen dann BMW in dieser Runde reingekommen ist, wo das Safety-Car dann in dem Sinne abgebogen ist. Also sie sind als Führende noch reingegangen. Das Safety-Car ging dann in derselbigen Runde dann in die Box und damit hatte man zwar 20 Sekunden dann auch noch Abstand zwischen Gounod und auch dem KCMG Porsche, der von Laurens Vanthoor in dem Sinne dann noch pilotiert worden ist. Aber viele Chancen hatte man hingegen dann erstmal nicht für Rowe Racing dort das zu machen. Sonst war man in den Boxenstops immer ganz gut unterwegs. Man hat ja auch lange Zeit das Rennen angeführt und war dadurch strategisch ganz gut unterwegs. Natürlich die zwei Boxenstops kann man jetzt natürlich nicht sagen, oh, hätte man zwei Boxenstops weniger gemacht, wäre man vorne war deutlich weiter vorne gewesen. Diese Boxenstops hat man ja auch größtenteils unter dem Full-Course Yellow oder hinter einer Safety-Car-Intervention gemacht. Somit war im Endeffekt der Zeitenverlust sehr marginal, denn man hat in der Boxengasse eine Beschränkung der Geschwindigkeit von 50 km/h, währenddessen in der Full-Course Yellow Phase 80 gefahren wird. Somit ist alleine das verliert man größtenteils eigentlich nur die Zeit während des Stehenbleibens, also während des Betankens und des Reifenwechselns in dieser Phase, und somit haben viele es eigentlich immer genutzt, gerade auch in den führenden Positionen dort das Rennen so zu gestalten, dass man am besten unter einer Full-Course Yellow Intervention dort an die Box gehen wird. Dabei hat natürlich auch das Thema Reifen wieder eine Rolle gespielt, nämlich schauen wir uns an, wo zum Beispiel die Mittelmotoren geblieben sind, besser gesagt die beiden Fahrzeuge, nämlich Audi und Lamborghini, denn die hatten riesige Probleme mit den Reifen und dort war das Problem eben anscheinend die Reifen selber, also anscheinend war laut Aussagen der Hersteller Audi und Lamborghini das Problem dessen, dass die Reifen irgendwie nicht so gut sein werden. Dabei gab es auch noch ein Thema, nämlich die scharfen Kanten, die das Ganze, nachdem man viel geräubert hat, nämlich über die Kieselsteine oder über die Kiesbeds, die natürlich dann über so eine 24-Stunden-Distanz dann entstehen, auch zu Reifenschäden führen. Interessant aber hingegen, dass andere Hersteller dies nicht hatten. BMW hat nur einen Reifenschaden oder zwei Reifenschäden, besser gesagt, von sich getragen in diesem Beispiel, nämlich einmal die Rowe Racing Mannschaft mit der 98 und das Amateurfahrzeug von Walkenhorst Motorsport. Doch je nachdem kann es eben genauso sein, dass beides Mal das Thema, nämlich die Curbs, ein Thema gespielt haben, nämlich dass diese dort ausschlaggebender Grund waren, dass die Fahrer dort eben zu heftig über den Curb geräubert sind und damit den Reifenschaden damit provoziert haben. Bei Audi und Lamborghini war es anders. Sturzwerte waren ein Thema dabei, nämlich dass Pirelli nach den vielen Reifenschäden auch von Audi dann eine Sturzwertungssache vorgegeben hat, also den Sturz von Audi und Lamborghini empfohlen hat. Sie haben den nicht vorgegeben, sondern im Endeffekt einfach nur empfohlen, nach dem Motto, wenn ihr das so fährt, könnt ihr auch mit dem Reifen fahren. Doch dabei war es im Endeffekt nicht viel geregelt, denn dabei ging es für Audi und Lamborghini nicht unbedingt sehr weit nach vorne. Und auch für die Porsche-Mannschaft war es nicht unbedingt ein erfolgreiches Rennen, muss man sagen, denn für die Aussichtsreiseposition, nämlich von dem GPX Racing Martini Team, war es nicht wirklich erfolgreich, klar. Man hat aufgeholt und war natürlich auch in den vordersten Positionen dabei, gerade in den Anfangsphasen. Doch im späteren Verlauf des Rennens, nach rund 200 Runden, fiel der berühmte oder das legendäre Auto mit dieser legendären Designlackierung dort aus. Dort eigentlich mit einer wirklich starken Mannschaft unterwegs, nämlich die, die auch erfolgreich war im Jahr 2019. Und damit hätte man eigentlich auch gut erfolgreich sein können, jetzt auch in diesem Jahr. Auch aufgefallen ist an diesem Wochenende eigentlich, dass wenig passiert ist, nämlich an Unfällen, außer der Radion-Unfall, nicht der Rouge-Unfall. Den hatten wir in dem Sinne nur einmal, dass wir einen Rouge-Unfall hatten, besser gesagt einen Rouge-Radion-Unfall, nämlich das Ganze von der Leipzig Motorsportmannschaft. Dabei blieb es aber an diesem Wochenende großartig. Viele Unfälle hatten wir eigentlich nicht. Außer natürlich noch der Unfall der WRT-Mannschaft. Die war ja sehr unglücklich mit dem Jota-Fahrzeug, was damit auch noch das Jota-Fahrzeug, was sehr langsam wurde und damit die beiden WRT-Audis dort draufgeknallt sind. Da haben sie sich ja im Endeffekt selber aus dem Rennen herausgeschieden. Oliver Wilkinson, der in diesem Jota-Auto verblieben ist, etwas verwundert gewesen, nämlich dass es wenig Strafen gab, nachdem Charles Wertz dort den Unfall auch mit verursacht hat und dort, ja, sie eben, wie gesagt, sehr verwundert ist, warum es in dem Bezug wenig Strafen in diesem Vorfall gab. Dons, eigentlich wenig vorgefallen beim 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps. Wir waren ja vor Ort und man muss sagen, Spa-Francorchamps macht immer wieder Spaß, vor allem gerade auch mit dieser neuen Tribüne in Rouge und Radion. Die GT4 European Series hat dort sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen, auch das vorgebliebene Feld, nämlich der Formel 4 Frankreich, war ziemlich interessant zu sehen, wie sie dort durch Radion sich manövrieren und auch wieder die Stimmung war toll in Spa-Francorchamps. Und damit wirklich lohnt es sich eigentlich immer nach Spa-Francorchamps zu fahren, wenn es heißt 24-Stunden-Rennen. Auch viele Rossi-Fans waren dabei, aber das war ja auch irgendwo zu erwarten in diesem Jahr, nämlich Valentino Rossi, ein Magnetpunkt natürlich im Rahmen des 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps und auch nämlich der Sache, nämlich für die GT World Challenge Europe powered by AWS. Da war ja auch immer oder ist immer noch ein Publikumsmagnet, aber kein Wunder, wer so erfolgreich und lange in der MotoGP dabei ist, ist wirklich nicht schlecht unterwegs. Von daher, auch jetzt beim 24-Stunden-Rennen von Spa hat er einige Zeiten gezeigt, die auch durchaus siegesfähig, zumindest auch mal konkurrenzfähig gewesen sind zu seinen Teamkollegen und auch der Markenkollegen bei Audi. Und da kommen wir auch in dem Sinne direkt mal zu den Nebenschauplätzen des 24-Stunden-Rennens von Spa-Francorchamps. Nämlich wurden gleich zwei Autos vorgestellt, nämlich einmal der Porsche 911 GT3 R, der ganz neue, der auf dem Modell 992 aufbaut. Dieser wurde ja im Rahmen des 24-Stunden-Rennens von Spa-Francorchamps genauso auch angekündigt wie das Auto, nämlich von Ferrari, der 296 GT3. Dieser war ja länger Zeit ja auch schon im Gespräch, da gab es ja auch schon Fotos dazu und jetzt gab es auch offizielle Fotos dazu zu dem Ferrari 296 GT3, genauso auch gleichzeitig eben zu diesem Porsche. Auch, und das war im Endeffekt eine Nachwehe im Endeffekt des 24-Stunden-Renns von Spa-Francorchamps, nämlich der Aufstieg von WRT von Audi. Da war ja im Endeffekt die Gespräche mit Audi und der Formel 1 ein Thema, wo man denkt, okay, da müsste es für Audi auch mal budgettechnisch schwieriger werden, zumindest das GT-Programm in dem Sinne zu fahren, wie sie es aktuell tun. Man hat ja auch schon in den letzten Jahren gesehen, dass Audi und auch Lamborghini zumindest in dem Sinne Programme etwas herunterfahren, zumindest was die Bandbreite dort anbetrifft, nämlich was das Einsetzen von Werksfahrern angeht und was auch das Einsetzen von den Teams angeht. Und jetzt hat man es eben bestätigt, WRT wird sich zumindest von Audi verabschieden, nämlich das Ganze zum Ende der Saison, also man macht weiter mit Audi bis eben 2022 Ende und dann geht es weiter, dass ich für die WRT-Mannschaft, die lange Zeit mit Audi dabei gewesen ist, auch in den GT-Meisterschaften, jetzt mit BMW im Thema Le Mans. Man übernimmt eben das Werksengagement von BMW und wird damit das Werksteam für BMW Motorsport in den 24-Stunden-Rennen von Le Mans, nämlich das Ganze im Jahr 2024. Und das ist eben sehr extrem. Man muss wirklich sagen, klar, man hätte auch sagen können, WRT geht zu Lamborghini. Aber da wäre man eben auch erst im Jahr 2024 dabei gewesen. Und ob man da eben dann auch nach Le Mans kommt in direktem Zuge, ist auch fraglich. Aber jetzt der Deal mit BMW, dort hat man im Endeffekt was Festes in der Hand mit den Münchnern. Und damit wirklich extrem stark von BMW, da muss man wirklich sagen, da kann man nur den Hut ziehen. Denn das hätte vor wenigen Wochen auch niemand gedacht. Man hätte eher gedacht, okay, dann geht Vincent Force eben zu Lamborghini. Das hat er eben verneint in dem Sinne, dass er sich vielleicht noch etwas offen hält, damit ein bisschen ein Pokerspiel anfängt. Aber die Sache scheint wohl ziemlich klar zu sein, schon seit wenigen Wochen. Klar ist hingegen aber nicht, ob man auch mit dem Deal des LMDHs auch GT-Programme für BMW mit dem M4 übernehmen wird. Das bleibt weiterhin fraglich. Aber feststeht, man wird damit auch in der WEC dann im Jahr 2024 dann auf jeden Fall mal an den Start gehen. Damit auch bestimmt einige Fahrer auch aus dem WRT-Kader mit rüber übernehmen. Kommen wir nochmal zurück direkt zum Rennen und das war im Endeffekt ja auch von den Klassen bestimmt, machen wir damit wieder einen Bruch zum Rennen direkt. Und da war natürlich das Hauptthema neben dem Sieg von der Arkus ASP-Mannschaft auch der Sieg der Iron Lynx-Truppe, nämlich das Ganze der erste Frauensieg ever in einer reinen Frauenbesetzung, nämlich mit der bekannten Iron Lynx Truppe, nämlich mit Rachel Frey, mit Sarah Bouvier, mit Michael Gatting und mit einer weiteren Besetzung, nämlich 4 Fahrerinnen oder Fahrer braucht man in der Goldcup-Wertung und dort hat man sich Dorian Pin ausgeliehen. Im Endeffekt, die ist ja schon in der Iron Lynx oder Iron Dams Truppe dabei. In der Ferrari Challenge ist sie unterwegs und das auch ziemlich gut. Und sie hat die unterstützt und die haben sich im Endeffekt alle 4 selber sehr ergänzt, haben sich den Sieg in der Gold Cup Wertung damit erreicht und damit war es der erste Sieg beim 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps als reines Frauenteam. Und da muss man wirklich sagen, ziemlich, ziemlich stark. Da sieht man, dass das Iron Dames Team mit der, oder im Auftrag gegeben im Endeffekt, von der Iron Lynx Mannschaft einfach Früchte trägt und dort einfach wirklich ziemlich erfolgreich ist, wie stark man dort unterwegs ist und dort einfach zeigt, dass die Frauen nicht anders schlecht unterwegs sind, je nachdem sogar sich noch besser ergänzen als vielleicht eine reine Männermannschaft und damit wirklich, wirklich stark. Und auch Rachel Frey sagt es selber, es ist nur der Anfang für Iron Dames und damit zahlte sich eben diese jahrelange, jetzt schon seit 2019 jahrelang anhaltende Arbeit auch in der WEC und jetzt auch bei der GT World Challenge Europe aus und der Sieg eben von Spa-Francorchamps als erste reine Frauenmannschaft eben nur ein Anfang. Auch für jemand anders war es ziemlich erfolgreich, nämlich für, da müssen wir natürlich auch in die Bronzewertung schauen, dort waren zwar nur zwei Fahrzeuge dabei, nämlich das Auto von SPS Automotive und auch der Walkenhorst aus BMW. Doch, man muss ja erstmal ins Ziel kommen und siegreich werden. Nämlich das schaffte die Saudi-Arabierin Rema Youfali. Sie gewann mit ihren männlichen Kollegen in der Bronze-Cup-Wertung das Rennen der 24 Stunden von Spa-Francorchamps. Das Ganze eben mit dem Mercedes AMG der SPS Automotive-Besetzung. Dabei waren eben nur zwei Autos dabei in der Bronze-Cup-Wertung mit Müller, Kurz und Pierberg gewann Youfali dort das Rennen nach 24 Stunden und 5 Runden Vorsprung vor dem Walkenhorst. Auto von Breuer, Young, Overhaus und Walkenhorst selber. Dort hatte man ebenfalls auch bei der SBS-Mannschaft viele Probleme, aber man kam eben mit beiden Fahrzeugen ins Ziel, also beide dort in der Bronze-Cup-Wertung gut unterwegs gewesen. Auch um dies dann abzuschließen, das 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps, die Silbercup-Wertung gewann emotional das Team von WRT. Damit war im Endeffekt ein anderes Steckenpferd von WRT erfolgreich, nämlich das Auto von Silbernauer, Goethe und Neubauer, die dort gewonnen haben nach 24 Stunden mit dem Audi 8 LMS GT3 Evo. Damit war es der einzige Erfolg für Audi Sport beim 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps. Da hätte man sich sicherlich mehr erhofft im Audi-Lager. In der Pro-AM-Meisterschaft, damit machen wir im Endeffekt das Ganze komplett, war es nach der finalen Klassifizierung auch das Auto von Constanini, von Michals, Bertolini und Rovera, nämlich die AF Corse Mannschaft, die nach 530 Runden in der Pro-AM-Kategorie siegte. Damit hatten wir im Endeffekt ein zwar ziemlich unspektakuläres 24-Stunden-Rennen, also wie gesagt, wenig passiert. Es war ziemlich taktisch, wie schon erwähnt, aber im Endeffekt wieder ein tolles 24-Stunden-Rennen, gerade auch an der Strecke. Man hat gesehen, viele Rossi-Fans und diese dürfen sich auch freuen, denn er wird voraussichtlich und damit auch gerade nach der Ankündigung von WRT wohl auch weiterhin seine Engagement in der GT World Challenge weitermachen in dieser Saison und auch noch wohl im Jahr 2023. Und damit werden wir ihn wohl auch wieder dann beim 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps wiedersehen. Wiedersehen machen wir auch wieder, nämlich das Ganze nach einer kurzen Pause. Und dort gehen wir dann in unsere Vorschau hinein. ADAC GT Masters und die IMSA Wolvetech Sports Car Championship. Beide kehren aus ihrer Sommerpause zurück. Und dort gibt es dann einiges zu besprechen, gerade auch was jetzt das ADAC GT Masters angeht. Dort ist es weiterhin ziemlich knapp. Das Ganze nach 3 Läufen. Wir gehen in den 4. hinein. Und wir klären, wer dort die besten Chancen hat, je nachdem sogar die Meisterschaft für sich alleine ganz weit vorne zu übernehmen. Kurzes Pause, dann geht's hier weiter im GT-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Zurück aus der Pause hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de und wir schauen auf die ADAC GT Masters und dort bleibt es weiterhin spannend, während wir mal auf die Punktetabelle schauen und diese sieht wie folgt aus. Wir haben Punktgleichheit an der Spitze der ADAC GT Masters. Yusuf Ovega führt mit seinem Audi R8 LMS GT3 Evo 2. Das Ganze eben in dieser Meisterschaft, dort der 20-jährige alleiniger Führender in der Meisterschaft. Christian Engelhardt und Ayhan Chang werden zwar punktgleichhalt, aber von Ergebnis her etwas schlechter aufgestellt, deshalb auch 2 und 3, trotzdem punktgleich. 5 Punkte nur dahinter, Niklas Krütten, Ben Green, die ja so stark am Red Bull Ring waren. Niklas Krütten und eben Ben Green dort unterwegs. Auf der Nummer oder auf der dritten Position Albert Costa Balboa, Jack Aitken. Die erlebten ihr High auf dem Rennen von Zandvoort, also dem letzten ADAC GT Masters Auftritt dort vor der Sommerpause. Auf Platz 5 der 24-Stunden-Rennsieger von Spa-Francorchamps, Raffaele Marcello, 58 Punkte. 12 Punkte Abstand sind es auf die führende Position auf Yusuf Ovega und auch auf Christian Engelhardt und Ayhan Chang Güven. Frank Pereira und Arthur Rogier, der zweite Emil Frey Lamborghini, auf der 6. Position unterwegs, 1 Punkt nur hinter Raffaele Marcello, Dennis Marshall und Kim-Lewis Schramm dort dann dahinter auf Platz 7, Punkt Gleichheit. Jonathan Aberdeen ja nicht dabei. Dort haben wir eine weitere Umbesetzung bei dem Landgraf-Team, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Jesse Crow, Nicky Katzberg mit 55 Punkten, damit 15 Punkte dort hinter. Und Ricardo Feller, der gleichzeitig noch in der DTM unterwegs ist, mit 50 Punkten, tatsächlich sogar noch vor seinem Ex-Teamkollegen, nämlich Christopher Mies, der an diesem oder am letzten Wochenende Vater geworden ist im Rahmen des 24-Stunden-Rennens von Spa-Francorchamps. Da nochmal alles Gute zur Familie Mies und dort eben jetzt weiterhin immer noch vorne, Ricardo Feller, das Ganze vor eben seinem Ex-Kollegen, 14 Punkte davor noch in der Meisterschaft, obwohl er nicht mal alle Rennen bestreiten wird in der laufenden Saison. Ja, ich habe es schon angekündigt, es gibt eine Änderung, nämlich wieder mal bei der Landgraf-Mannschaft, nämlich AMG Mercedes-AMG-Werksfahrer. Maro Engel kehrt zurück in das ADAC GT Masters. Er freut sich über eine Rückkehr in die deutsche GT-Meisterschaft und wird neben Raffaele Marcello das ganze Cockpit über das Wochenende übernehmen. Vor dem Rennwochenende von Zandvoort wurde Jonathan Aberdeen von der Landgraf-Truppe abserviert. Dort war an den Dünen von Zandvoort schon der Italiener Lorenzo Ferrari am Steuer. Doch so ganz war man sich wohl bei Landgraf auch nicht so unbedingt sicher und so unbedingt zufrieden. Und damit setzt man jetzt zumindest für dieses Wochenende auf einen No-Brainer, nämlich auf Maro Engel, der auch in der DTM unterwegs ist und damit auch im Endeffekt schon viele Rennen in dieser Saison absolviert hat, ja auch schon bei den beiden 24-Stunden-Rennen von Nürburgring und auch von Spa dabei, aber ich glaube, da sollte sich zumindest das Duo mal eher ergänzen, als es vielleicht jetzt Ferrari oder auch Jonathan Aberdeen gemacht haben, denn dort hat man im Endeffekt gesehen, dass Jonathan Aberdeen dort ja wenig Einflussnahme hatte, in dem Sinne, wie sich das Ergebnis ausgeht. Das hatte dann eher Raffaele Marcello, der hat das Ergebnis noch einigermaßen immer irgendwie rumgerissen in ein gutes, aber Lorenzo Ferrari war eben nicht unbedingt der Fahrer, genauso auch wie Jonathan Aberdeen, die das Team nach vorne gebracht haben. Das könnte sich jetzt ändern eben mit Maro Engel an diesem Wochenende. Ein Thema, was auch drüber ziemlich viel spekuliert worden ist und auch drüber gesprochen worden ist, ist nämlich der Rennleiter Sven Stoppe. Mehrere Strafrunden sind im Gespräch anstatt zum Beispiel einer Durchfahrtsstrafe. Dabei ging das Prozedere dahingegen, dass man ja seit 2021 diese Long Lap Penalty eingeführt hatte und der 51-jährige Sven Stoppe eben seit dem letzten Jahr das Sagen hatte und er hat auch diese Long Lap Penalty eingesetzt. Ob Safety Car Einsatz oder Durchfahrtsstrafe, der gelernte Finanzbeamte aus Geberoth hat das letzte Wort. Er lässt sich eben bei den teilweise schwierigen Entscheidungen auf den Rat seiner Mitarbeiter und das ist eben auch Teamwork. Und sein neuestes Projekt nach der Long Lap oder nach der Penalty Lap im letzten Jahr, die sich ja auch seit diesem oder im Endeffekt auch in diesem Jahr mit weitergetragen hat, ist das Thema Durchfahrtsstrafen. Sollen möglichst abgeschafft werden. Zitat heißt es hingegen, diese Strafe ist über die Saison gesehen in gewisser Weise ungerecht, denn je nach Rennstrecke und Länge der Boxeneinfahrt variieren die Piloten unterschiedlich viel Zeit. Und dort geht es im Endeffekt darum, zum Beispiel, wenn man überlegt, die Boxengasse am Nürburgring ist anders als zum Beispiel die am Hockenheimring, natürlich anders als die am Red Bull Ring. Dort hat er im Endeffekt total recht. Und diese Long Lap Penalty oder diese Penalty Zone, Penalty Lap ist genau definiert, genau gleich oder ist im Endeffekt genau gleich. Klar ist sie manchmal so positioniert, dass sie vielleicht etwas günstiger liegt für die Fahrerinnen und Fahrer des GT Masters. Aber sie macht zumindest nicht so viel Unterschied, dass man sagen könnte, okay, eine Durchfahrtsstrafe würde da besser aussehen. Deshalb ziemlich interessantes Projekt von Sven Stoppe, ob man das so durchkriegt und ob wir das auch im nächsten Jahr oder vielleicht noch im Laufe der Saison sehen werden, ist dann fraglich. Vor allen Dingen, wie viele Penalty Laps sind es dann im Endeffekt für eine Durchfahrtsstrafe? Wenn es 3 oder 4 sind, dann lohnt es vielleicht gar nicht, solche Strafen dann je nachdem auszusprechen oder zumindest machen dann vielleicht einige Hersteller oder zumindest die Teams dann je nachdem sogar nicht mit. Wer weiß. Auch ein Team, was zumindest neu an diesem Wochenende ist, zumindest auf dem Papier neu ist, ist nämlich Paul Motorsport. Die haben wie erwartet das unter dem Namen laufende T3 Motorsport Engagement in der ADAC GT Masters übernommen. Diese werden aber weiterhin noch in den ersten 3 oder zumindest die Punkte dann übernehmen. Nämlich das Ganze von der T3 Mannschaft, dort bleibt weiterhin die Punkteausbeute, die man bis dahin eingesetzt hat. Und auch sollte das Szenario eintreffen, dass T3 Motorsport insolvenz gehen sollte, wird das Engagement von Paul Motorsport in den GT Masters nicht betroffen sein. Tobias Paul stellte hingegen auch dem Portal motorsporttotal.com hingegen klar, dass man alles versuche, dass es nicht zu einer Insolvenz kommen sollte. T3 Motorsport ist ja auch in der DTM oder durch das DTM-Engagement in deutliche Schieflage geraten, weil Esmir Hawkys Hauptsponsor Rocket unter anderem kurz vor der Saison absprang. Nach 2 Rennwochenende enden, also das Ganze von Portimao und auch vom Lausitzring, verabschiedet man sich und ist seitdem nicht mehr in der DTM zu finden. Auch die Einsätze im GT Masters liefen davon unabhängig. Diese Unabhängigkeit wird nun auch namentlich besiegelt und somit ist klar, dass zumindest die Paul Motorsport Mannschaft bzw. T3 Motorsport dort in dem Sinne weitermacht dann beim und auch an diesem Wochenende und auch für die restliche Saison ADAC GT Masters. Also interessant in dem Sinne, was auch an News betroffen ist, schauen wir aufs Rennwochenende direkt. Die GT Masters dort unterwegs ja auf dem Nürburgring. Das Ganze wie immer auf der Kurzvariante, die für die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Tribünen ziemlich interessant ist. Tickets gibt es ja immer noch zu kaufen auf der Tagestrasse oder auf adcmotorsport.de. Und dort findet ihr alle Informationen eben zum GT Masters. Und dort gibt es eben weiterhin auch Informationen zu den Tickets. Das Ganze eben jetzt mit dem Nürburgring-Kurzanbindung, wie gesagt, interessanter für die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne. Die Autos kommen eben mehrfach oder mehrmalig in kürzerer Distanz dort vorbei. Es lässt sich auch besser überblicken, wenn man zum Beispiel auch auf der Tribüne der Mercedes AMG Arena sitzt und dort das Rennen verfolgt. Eine Strecke, die ADAC GT Masters im Endeffekt für Marken prädestiniert sind, die auch aus dem Bereich Mittelmotor stammen. Dort ist zum Beispiel die Marke Audi zu erwähnen. Dort ist man im Endeffekt in den letzten Jahren ziemlich erfolgreich gewesen auf dem Nürburgring. Dort war man unter anderem im Jahr 2018 ziemlich stark unterwegs. Dort die ISA-Mannschaft unterwegs mit Philipp Salacquada und Frank Stübler das zweite Rennen gewonnen. Und auch im letzten Jahr das erste Rennen, was meisterschaftsentscheidend war, nämlich für Ricardo Feller und Christopher Mies im Jahr 2021. Auch den Rundenrekord hält Audi, den Qualifying-Rekord und auch eben den Rundenrekord. Beides Mal Frank Stübler 1:25.681 Qualifying und 1:26.812 im Rennen Nummer 2 2018 jeweils. Auch Porsche darf man nicht unerwähnt lassen. Michael Ammermüller und Christian Engelhardt, damals mit der SSR Performance Mannschaft im Jahr 2020 erfolgreich gewesen, genauso auch wie im Folgejahr mit seinem Partner, damalig Mathieu Jarminet für SSR Performance. Auch im davorjährigen Jahr, also 2020, war Robert Renauer und Sven Müller im Brickhorn Herbert Motorsport Auto sehr stark unterwegs. Auch Küss Team Bernhard, damals auch noch mit Teameigner Timo Bernhard, stark unterwegs gewesen mit einem Sieg in Rennen Nummer 2. Und im Endeffekt fehlt uns so ein bisschen die Power-Autos, also die im Endeffekt viel Leistung mit sich bringen. Dazu erwähnen unter anderem vielleicht ein Mercedes-AMG GT3. Diese haben seit 2018 am Nürburgring nichts mehr geholt auf der Kurzanbindungslinie. Also kein Sieg für die Mercedes-AMG-Mannschaft seit dem Jahr 2018. Ähnlich sieht's auch für BMW aus. Dort ist man im Endeffekt oder läuft man einer Durststrecke von rund 9 Jahren hinterher. Also der letzte Sieg damals noch mit dem BMW Z4 GT3, Claudia Hörtgen und Dominik Baumann, die damals im Rennen Nummer 2 das Rennen für sich entscheiden konnten. Erfolgreichste Fahrzeug hingegen ist aber trotzdem ein Power-Fahrzeug, nämlich die Corvette Z06R. Aber das liegt auch schon einige Jahre hinterher. Dort die GT Masters ja damals noch mit mehreren Rennen unterwegs gewesen oder mit mehreren Teilen eines Rennens und damit dort ja die Auflistung etwas schwierig anzutreffen. Auch der BMW Alpina B6 GT3 trifft dort zu, aber da kommen schon auf Platz 3 mit 4 Siegen der Audi A8 LMS Evo, der bis letztes Jahr gefahren ist, also feststeht, dort ziemlich stark in den letzten Jahren Audi, und damit dürfen wir ebenfalls dann rechnen, Audi oder Porsche, über die wird es sicherlich an diesem Wochenende entscheiden, und damit im Endeffekt wird es auch für die Meisterschaft ziemlich interessant, wie dort sich das entwickeln wird, gerade da ja auch ein Audi in Form von Josef Vega vorne ist und auch ein Porsche-Duo vorne ist, nämlich das Ganze mit Christian Engelhardt und Ayacan Güven. An diesem Wochenende dort, je nachdem, um den Kampf der Meisterschaft führt. Aber ich glaube, so ganz vorhersagen können wir dort nichts. Denn ja, alles ist immer noch offen im GT Masters. Und wie schon erwähnt, dort bleibt es weiterhin spannend. Für euch die Rennen weiterhin wie gewohnt auf dem RTL-Spartensender Nitro. Die übertragen wie immer live 12.30 Uhr das Rennen. Und auch im Anschluss dort den Porsche Carrera Cup Deutschland mit deren Meisterschaftsführenden Laurin Heinrich. Da geht es eben auch um die Wurst beim Carrera Cup Deutschland. Aber wie erwähnt, Nitro überträgt ab 12.30 Uhr Rennen live im Fernsehen. Jeweils am Samstag und am Sonntag. Und das Qualifying und auch die Rahmenserien. Unter anderem GT4 Germany, TCR Germany und auch die ADAC Formel 4. Das Ganze dann bei sport.de oder adac.de/motorsport. Dort findet ihr die Rennen dann in voller Länge und auch live zu sehen. Damit beenden wir die ADAC GT Masters. Wir werden live vor Ort sein und auch Stimmen für euch dort einfangen. Alles zum ADAC GT Masters hört ihr dann in der nächsten Ausgabe hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de. Schauen wir noch auf die IMSA World Tech Sports Car Championship. Dort ist im Endeffekt das vorletzte Rennen für die DPI-Klasse, bevor es dann zum Saisonfinale des Rennens von Petit Le Mans geht und dort jetzt eben bei Road America noch einiges zu holen. Für die GT-Klasse hingegen sind es noch 3 Rennen, denn wir haben noch ein GT-Only-Rennen. Das Ganze nämlich vom Virginia International Raceway, der Michelin GT Challenge at VIR, also auf dem Virginia International Raceway, der dort ausgetragen wird. Jetzt eben der IMSA Fastlane Sportscar Weekend auf dem Road America. Wie gewohnt, die Distanz 2 Stunden und 40. Das Ganze dort auf den 6,5 Kilometer langen Kurs von Elkhart Lake. Im Starterfeld dabei alle Klassen von der DPI, LMP2, LMP3, GTD Pro und auch der GTD-Klasse. Großartig viel hat sich in dem Sinne eigentlich nichts geändert in den Klassen. Dort fällt zum Beispiel vielleicht auch auf das Auto von JDC Miller Motorsports in der LMP3-Klasse, aber das ist in dem Sinne relativ unspannend, was dort ist. 6 DPIs kämpfen um die Krone dort, um den aktuellen Tabellenführer Olivier Jarvis und Tom Blomqvist, dort die direkten Verfolger Ricky Taylor und Philippe Albuquerque. Dort muss die Cadillac Aufgebotsmannschaft, zum Beispiel auch Earl Bamber, Alex Lind und auch von Renger van der Sande und von Sebastian Bourdais einiges kommen, um das Ruder noch je nachdem rumreißen zu können. In der LMP2 sind 6 Fahrzeuge dabei, unter anderem die Pierre-Von-Mathijsen-Motorsport-Mannschaft, die ja eigentlich immer dabei ist, und auch die Dragonspeed-Mannschaft mit Juan Pablo Montoya und Hendrik Hittmann, die in der 81 unterwegs sind. In der GTD Pro bleibt es weiterhin wie gewohnt, nur außer dem Fahrzeug von Vivotech Racing, die sind ja schon seit dem letzten Rennen nicht mehr in der GTD Pro dabei. Dort sind jetzt im Endeffekt in der GTD Pro die aktuellen Tabellenführer Pfaff Motorsport dabei, Antonio Garcia, John Taylor in der Corvette, Vaser Sullivan Racing mit Jack Hosker und Bernie Code, Ross Gunn und Alex Cabreras, die ja auch beim 24-Stunden-Rennen von Spa dabei sind, waren mit der Art of Racing-Truppe und auch BMW Team NRLL weiterhin dabei, Conor De Filippi und John Edwards, die aber kaum ein Wort in der Meisterschaft mitspielen werden. In der GT Daytona, also in der GTD-Klasse, sind es 11 Fahrzeuge. Dort im Endeffekt fällt jetzt auch nicht großartig viel auf. Weiterhin dabei die Rick Ware-Mannschaft, die ja auch beim Rennen von Canadian Tire Motorsport Park sehr stark unterwegs waren. Platz 3, aber jetzt eben in dem Rennen von Lime Rock Park oder im Lime Rock Park das Auto heftig zerstört haben. Ryan Eversley und Adrian Reed, die auf dem Auto gemeldet sind, fahren auch weiterhin auf dem 51er Wagen, auf dem Acura NSX GT3. Auch alles weitere zu IMSA hört ihr dann in der nächsten Woche. Das Rennen verfolgen könnt ihr wie immer bei den Kollegen auf Deutsch bei Motorvision TV. Das Ganze am Sonntag, dem 7.8. ab 20.30 Uhr. Und das Qualifying schon vorher bei IMSA TV am Samstag. Und auch das Rennen, wenn ihr wollt, auch bei den Kollegen, unter anderem John Heindorf, also von Radio Le Mans, gerne IMSA TV auch ab 20.30 Uhr am Sonntag. Und wir bedanken uns für das Zuhören für diese Woche. Melden uns dann nach dem Wochenende des ADAC GT Masters auf dem Nürburgring wieder. Heißt also, wir treffen uns im Endeffekt nächste Woche, Mittwoch, wieder selbe Stelle, selbe Welle. Wünsche noch einen wunderschönen Mittwoch und bis dahin, möge der Ritmus sein. Ciao, tschüss und bye bye hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.